Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit dem Humanethologen und Anthropologen Professor Wolf Schiefenhöfel. Er forscht und arbeitet am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Starnberg-Seewiesen und ist gleichzeitig Professor an der Universität in Innsbruck. Seit über 6 Jahrzehnten forscht Wolf Schiefenhöfel jetzt in sogenannten traditionalen Kulturen. Und was er untersucht, das ist genau das Thema unserer heutigen Sendung, ist der Umgang dieser Kulturen mit ihren Kindern, wie Elternschaft in diesen alten Kulturen aufgestellt ist, auch wie Geburten dort durchgeführt werden und was da genau passiert. Genau um dieses Thema der frühen Eltern-Kind-Beziehung in diesen traditionalen Kulturen, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen und tiefer in diese Materie eintauchen. Ich freue mich, Wolf, dass du heute da bist und dass wir dieses Gespräch führen können. Meine erste Frage, die mir wirklich auf den Nägeln brennt, ist, dass du uns mal genauer erklärst und mitnimmst, wie diese Kulturen eigentlich genau ausschauen. Was hast du dort vorgefunden, als du die ersten Forscherreisen gemacht hast in diese steinzeitlichen Kulturen, die bis dahin ja weitestgehend unberührt waren? Das gilt zumindest für das eine Volk der Epo. Also nimm uns doch mal mit auf die Reise. Was genau hast du da beobachtet?
Ja, also begonnen habe ich Ende 1965, in Papua-Neuguinea als Mitglied einer zoologischen Expedition. Das war meine erste Begegnung mit Neuguinea. Und damals habe ich mich mit der traditionellen Medizin der Menschen beschäftigt und habe in Deutschland das Fach Ethnomedizin auf diese Weise mitgegründet. Später bin ich dann Mitglied des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie geworden. Und zwar über das Projekt, was du erwähnt hast, in Westneuguinea bei den Epo. Als wir dort im Juli 1974 ankamen, lebten diese Menschen in der Steinzeit. Natürlich waren sie Mitglieder unserer modernen Welt, aber nur in einem Parallelsinne. Ihre eigene Lebensweise war noch völlig geprägt von dem, was bei uns in der Steinzeit im Neolithikum zu finden gewesen wäre. Sie hatten keine Schrift, sie hatten keine Schule, sie hatten kein Rad, sie hatten keine Metalle. Vor allem kannten sie nichts von der Welt, außer ihrer eigenen Berglandschaft. Die Kenntnis des Einzelnen, der Erfahrungshorizont, erstreckte sich über 3 maximal Tage Fußmarsch. Danach wussten sie nichts mehr. Sie kannten nicht die Tatsache, dass Neuguinea von einem Meer umgeben ist. Sie wussten überhaupt nichts von Europa. Das heißt, als wir dort anfingen, hatten wir es zu tun mit einer im wahrsten Sinne des Wortes traditionalen Gesellschaft. Und ich hatte damals die Leitung des großen DFG-Forschungsprogramms. Wir hatten 32 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 2 Jahren. Ich habe dort einen Flugplatz gebaut, sonst hätte das Projekt gar nicht stattfinden können, mit den Einheimischen zusammen. Ein Jahr, genau ein Jahr, jeden Tag, kein Sonntag, kein Samstag, haben wir geschuftet, bis wir 366 Meter halbwegs gerade Fläche hatten. Ja, so ging das los. Und mittlerweile sind die EPO Mitglieder unserer modernen Gesellschaft. Ich kriege fast jeden Tag Nachrichten aufs Handy. Die schicken mir Videoclips. Neulich war eine Familie mit ihrem kleinen Mädchen, 6 Jahre alt, ganz aufgewecktes, helles Kind, hier bei uns in Deutschland zu meinem Geburtstag, zu meinem 80. Geburtstag. Also wir haben noch immer Kontakt. Und das ist das Wahnsinnige. Meistens ist die ethnologische Forschung ja so: ein Forscher, meistens ein Mensch aus Nordamerika oder aus Europa, fährt irgendwo hin, möglicherweise auch in eine ganz abgelegene Gegend. Und dann ist er da ein Jahr oder manchmal auch länger, aber meistens sind die Aufenthalte ja nicht so lang. Und dann versucht er, sich in die Kultur einzudenken und schreibt darüber was. Und dann fährt er vielleicht noch mal hin. Und meistens ist damit schon getan. Und in meinem Fall, ich habe 17 Monate dort an einem Stück gelebt, und bin dann immer wieder hingefahren. Und eben bis heute, dieses Jahr, geht es wieder dorthin. Das heißt, ich kann die ganze Entwicklung überblicken und diesen dramatischen Wandel vom Steinbeil zum Laptop, den habe ich nicht nur miterlebt, sondern auch mit geformt und mit beeinflusst. Die Einheimischen sagen zu mir Vater und sagen, in den anderen Gegenden waren es immer Missionare, die gekommen sind. Und in unserem Fall warst du mit deiner Gruppe der Erste, der bei uns gelebt hat. Und insofern ist das, diese Beziehung ist eine wunderbare, großartige Beziehung. Und die Epo sind so ehrlich und so wunderbar. Und wenn ich das mit den Trobojanern vergleiche, dann muss ich sagen, da gibt es einige ganz traurige Ergebnisse für mich persönlich, Erlebnisse. Also bei den Trobriand-Inseln habe ich 1979 angefangen. Eibel-Eibesfeld, unser Chef am Max-Planck-Institut an der Forschungsstelle für Humanethologie, hatte ja das Ziel, fünf traditionelle Kulturen möglichst vollständig zu dokumentieren. Insbesondere auch das Verhalten, und das hat er mit der Filmkamera gemacht. Er hatte schon die ehemals Buschleuten genannten Bewohner der Kalahari, also die Kalahari San. Er hatte die Himba im benachbarten Namibia als Rinderhirten. Er hatte die Yanomami in Venezuela, in Südamerika. Und er wurde eingeladen, an dem EPO-Projekt teilzunehmen. Und das war dann die vierte Kultur, eine Bergkultur im Inneren von Neuguinea. Und dann wollte er noch eine Inselkultur haben. Und dann haben wir zusammen gedacht, lass uns, wir sind dann im Pazifik rumgefahren, ganz abenteuerlich mit dem Flugzeug, und haben dann eine der Nebeninseln der Trobriand-Gruppe gefunden. Und wir haben dort einen sehr netten Kontakt hergestellt, gleich von Anfang an, und haben uns dann entschieden, dass wir auf der Insel Kailiʻuna, auf den Trobriand-Inseln eben dieses Projekt starten. Das war dann seine fünfte Kultur und für mich die zweite intensive Begegnung mit einer Kultur im melanesischen Raum. Ich war ja früher, wie gesagt, schon dort. Ich hatte verschiedene Forschungsprojekte und verschiedene Orte, wo ich war. Aber das Trobriand-Projekt wurde das zweite große Projekt für mich. Trobriander sind im Gegensatz zu den Epo keine Papua. Die Papua-Vorfahren sind vor über 40.000 Jahren in Neuguinea angekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Es handelt sich um eine der ältesten Kulturen der Welt. Die Austronesier sind vor ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahren in Neuguinea angekommen, ursprünglich aus Südchina, über Taiwan und die Philippinen, haben sich gemischt mit den Papuas im Westen von Neuguinea und wurden dann die Austronesier, so nennt man die, die dann später mit ihren wunderbaren Segelbooten den Pazifik besiedelt haben. Und als der James Cook da ankam, 1700 so und so, da waren alle Inseln schon besiedelt. Das sind die Polynesier. Und die gehören zur großen Gruppe der Austronesier und die Trobriander sind eine davon. Vollkommen anders als die Epo. Die Epo sind eine patrilineare Gesellschaft, das heißt, die Kinder werden nach dem Vater gerechnet, so wie bei uns auch. Die Austronesier rechnen die Kinder nach der Mutter. Die Mütter, die Frauen haben in gewisser Weise etwas mehr Mitsprache in den Dingen des Alltags in diesen Kulturen als in den patriarchalen, wenn man dieses Wort verwenden will, Papua-Gesellschaften. Die Austroneser sind ungeheuer ästhetisch. Alles, was sie haben, wird zu einem Kunstwerk gemacht. Ihre Boote, ihre Häuser. Die Epo haben eine sehr einfache Kultur. Und die Malkunst bezieht sich vor allen Dingen auf den Körper selbst. Der Körper ist die Leinwand. Die Austronesier machen Schnitzereien und wunderbare andere Dinge. Und sind eine hochinteressante Gesellschaft, die eben eine marine Subsistenzbasis hat. Alle Austronesier mit ganz wenigen Ausnahmen leben an der Küste oder auf Inseln. Das Negative, was ich erwähnt habe, bestand darin, dass wir eben 1979 angefangen haben und ich glaube 1992 oder 94 kam ich wieder hin. Mein Freund und Assistent holte mich ab mit dem Boot und sagte mir unterwegs, ich muss dir sagen, unsere beiden Häuser, unsere Forschungsstation sind abgebrannt. Dann sage ich, wie ist das gekommen? Ja, und deine Sachen sind auch alle aufgebrochen und zum Teil gestohlen. Ich hatte damals, meistens hatte ich meine Dinge bei der Mission abgestellt, aus Sicherheit. Und in den Jahren habe ich gedacht, jetzt bin ich schon so lange da, jetzt muss ich das nicht immer alles transportieren. Und dann kamen wir hin und dann hatten die wahrhaftig die Häuser angezündet und hatten die Kisten aufgebrochen. Das hatte zu tun mit diesem Mann, der selber Ambitionen hatte, zu einer Art Häuptling aufzusteigen und die Beziehung zu uns verwendet hat dazu. Das hat der echte Häuptling nicht gewollt und hat dann alles zerstört. Und auch dort, während ich dort war, ist mir verschiedentlich was gestohlen worden. Manchmal Benzin, manchmal was anderes. Ich habe ja als Arzt immer auch gearbeitet in all diesen Orten und habe vielen Leuten das Leben gerettet und habe gedacht, ich werde jetzt einfach akzeptiert und vielleicht sogar geehrt. Das war nicht der Fall. Und ich habe dann begriffen, wir sind Weiße, wir sind Fremde, wir haben mehr als Sie haben und Sie haben das Gefühl, das können wir dem ruhig wegnehmen. Und in diesem Konfliktfall war ich eben Mitopfer geworden. Und bei den EPO ist es so, ich kann alles dort lassen. Wenn ich nach einem Jahr wiederkomme, fehlt kein Messer und kein Löffel und gar nichts. Ja, also das ist aber ein seltener Fall.
Vielen
So, und diese beiden sehr unterschiedlichen Kulturen, die eröffnen eben zwei unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, wie richtet sich der Mensch im Leben ein? Und unsere Frage, deine Frage, die dich ja schon seit vielen Jahren beschäftigt, wie machen die das mit ihren Kindern? Und insofern haben wir also zwei völlig unterschiedliche Ausgangssituationen, eine maritime Küstengesellschaft mit einer Hierarchie, einer gesellschaftlichen Hierarchie, man könnte sagen, eine Aristokratie und die Epo, die eine ganz flache Hierarchie haben, die sehr einfache Kultur haben. Man könnte sagen, das ist ein wirkliches Modell einer ganz frühen Gesellschaft, entweder in Europa oder sonst wo. Und jetzt eben, was passiert, wenn ein Kind geboren wird. Das hat mich von Anfang an interessiert, auch als Arzt, aber dann eben als Verhaltensforscher. Ein Feld, das sehr wenig bearbeitet wurde. Bronisław Malinowski, der berühmte polnisch, später britische Anthropologe, hat auf den Trobriand-Inseln gearbeitet und hat berühmte Bücher geschrieben. Ein großartiger Mann, aber gerade was die frühe Kindheit anbetrifft, hat er schlimme, schlimme Fehler gemacht. Er hat zum Beispiel behauptet, dass die Einheimischen nicht wüssten, dass der Geschlechtsverkehr zur Schwangerschaft führt. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind Schweinezüchter und die kastrieren die männlichen Schweine. Die wissen haargenau, was im Hoden los ist und dass man ohne Sex kein Kind bekommt. Sie glauben allerdings, das stimmt, dass das Kind nur im Uterus dann richtig wachsen kann, wenn der Geist eines Verstorbenen, Baloma nennt sich das, in die Vagina eindringt, übrigens auch die Vagina, ja, wie der Penis, und dann dieses wachsende Etwas da im Uterus beseelt und dann wird es ein richtiges Kind. Und dann hat der Malinowski noch gesagt, Kinder haben Sex, richtigen Sex, steht da drin, in dem Buch The Sexual Life of Savages, muss man sich mal vorstellen, 1920, postviktorianisches England. Wow, these natives, they have sex, passionate sex, what are they doing? Ja, ist überhaupt nicht besonders spannend, was er da schreibt. Und dass die Kinder Sex haben, ist vollkommen verkehrt. Er hat das Alter der Kinder komplett falsch eingeschätzt, weil er nicht auf die Zähne geguckt hat. Das hätte er machen müssen. Die Kinder haben überall auf der ganzen Welt mit etwa 6 den Zahnwechsel. Und wenn er das gemacht hätte, dann hätte er gewusst, dass die Buben und Mädchen, die Mädchen so um die 14, 15 und die Buben um die 16, 17 sind. Also, und dann hat er gesagt, es gibt also Sex ohne Eifersucht, alles überhaupt nicht wahr. Also, das war Da kann man sehen, wie schwierig das ist, Ethnologie zu machen, Ethnographie. Ja? Malinowski wollte die alternative Gesellschaft finden. Damals waren die Diskussionen von Engels und Morgan, auch mit dem Marxismus, die kapitalistische Gesellschaft ist scheiße und wir müssen das alles anders machen. Und das war sein Versuch, da irgendwie Daten zu liefern. Also das ist ein großer, großer Fehler. Er hat sich auch nicht wirklich mit der frühen Kindheit beschäftigt. Das haben wir dann gemacht, und zwar sehr ausführlich, auch in Doktorarbeiten. Und so kann man also sagen, gibt es eben diese beiden völlig verschiedenen Umwelten und unterschiedlich strukturierten Gesellschaften. Und die Frage ist jetzt, machen die das mit den Kindern komplett anders? Und das machen sie eben nicht. Das ist
Das
das
wäre jetzt
Schöne.
meine Frage, wenn ich mal einhaken
Ja.
darf. Genau. Also, das ist ja erstmal spannend, überhaupt diese beiden Völker auch so unterschiedlich aufgestellt zu sehen. Also, die ticken in gewisser Weise anders. Und da ist jetzt ja vielleicht genau die Frage gerade matrilineare Kultur, eine eher patrilineale Kultur auf der anderen Seite. Eine einfache Kultur bei den Epo und auf der anderen Seite die Trobianda, schon eine sehr hochentwickelte Form von Kultur mit viel Kunst und Ausdruck und Kreativität. Jetzt interessiert mich natürlich so als Babyforscher und als, als jemand, der als Experte in diesem frühen Feld unterwegs ist, wenn wir uns mal die allerfrüheste Sozialisation anschauen. Was ist denn da jetzt los? Wenn wir uns mal so erstmal zu den Epo wenden, weil du sagst ja, das ist ja eben so eine unglaublich alte Kultur und du sagst altsteinzeitlich organisiert Jäger-Sammler-Kultur, wenn ich es verstanden habe.
Thomas, neusteinzeitlich.
Neusteinzeit, alles klar.
Altsteinzeitlich ist vor der Domestikation, die haben eine Art von Landwirtschaft, die bauen Sachen in Gärten an und haben Schweine. Okay,
Ah,
macht nichts.
okay,
Also
alles klar, gut, habe ich
Neustadt.
mitgenommen. Gut.
Ja,
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 aber eben doch
ja.
sehr alt und
Ja.
was fällt dir da vor allen Dingen ins Auge, wenn du jetzt als Europäer da jetzt hinkommst? Und was ist dort der, in dieser tragenden Kultur, gehe ich mal von aus, was passiert da eigentlich so erstmal anders? Wo würden wir stehen bleiben, wenn man so will, wenn man da noch hinkommt?
Also, ich möchte bei der Geburt anfangen. Die Epo haben eine ausgeprägte kulturelle Geschlechtsdichotomie. Das heißt, die Welt der Männer und Frauen ist in gewisser Weise getrennt. Sie sind aber ganz nett miteinander und das merkt man gar nicht normalerweise. Aber sie haben zwei verschiedene Haustypen neben den Familienhäusern. Es gibt das Männerhaus. Da dürfen die Frauen nicht rein. Und es gibt das Frauenhaus, da dürfen die Männer nicht rein. Im Frauenhaus menstruieren sie, kriegen ihre Kinder und verbringen die postpartale Zeit. Und wir konnten eben, meine Frau, auch ich, wir konnten eben sie begleiten während der Geburt. Mich hat man dazugelassen, weil man wusste, dass ich ein Heiler bin. Und ganz selten wurden auch mal männliche Heiler bei der Geburt dazugezogen. Also, die EPO-Frauen kriegen in diesen kleinen Frauenhäusern ihre Kinder. Sie sind voll beweglich. Sie verlassen das kleine Häuschen auch oft und gehen draußen rum. Sie werden betreut in einer sehr netten Weise von entweder ihrer Mutter oder ihrer Schwiegermutter, ihrer Tante und so weiter. Sind verschiedene andere Frauen auch manchmal dabei, auch oft Mädchen, die dann Zeugen der Geburt werden. Und das finde ich besonders wichtig, weil bei uns ist ja so, Frauen bekommen ein Kind und haben noch nie eine Geburt außer im Fernsehen erlebt. Und da ist Geburt immer Panik und Aufregung und so weiter. Und diese Mädchen, die kriegen also richtig von A bis Z mit, wie das ist. Die Gebärposition ist natürlich vertikal. Die Frauen haben sehr viel Mobilitäts-, also Wechsel der Position. Und die Kinder kriegen die in einer Art Sitzposition, manchmal in einer Art Knieposition. Häufig ist dann, kurz vor dem Austritt des Kindes, die Körperhaltung der Gebärenden asymmetrisch. Darauf hat mich Michel Audon hingewiesen, mein guter Freund und Kollege, der in Kreisen der Hebammen ein sehr bekannter Mann ist, der ja auch über die Geburt geschrieben hat. Also die Frauen richten sich mit ihrem Körper nach dem, was sie innen drin spüren. Und sie richten sich nach dem Kriterium des geringsten Schmerzes. und suchen die Positionen, die ihnen am wenigsten wehtut. Und das ist natürlich auch die, die am wenigsten Stress macht und für das Baby am besten ist. Und dann kommt das Kind heraus. Und Thomas, wir haben das ja auch gefilmt. Es ist wahnsinnig. Wir glauben, man muss den Kopf des Kindes packen. Dann muss man den Kopf entwickeln, dann muss man 90 Grad drehen, damit die Schultern rauskommen. Und wenn man das nicht macht, dann kann das Kind nicht geboren werden. Die Kinder gleiten in einer äußerst physiologischen Weise aus dem Geburtskanal auf die Wiese oder auf den Fußboden des Frauenhauses in einer solchen sanften Weise. Es ist Wahnsinn. Keines Menschen Hand berührt dieses Kind vorerst. Geht ganz alleine. Dann warten die Frauen, bis die Plazenta geboren ist. Das dauert ja etwa 10, 12, 15 Minuten. Sie machen nichts weiter. Es wird also kein Cord Traction gemacht, an der Nabelschnur gezogen oder so. Die warten, bis das erledigt ist. Und dann nabeln sie erst ab. Und zwar, als ich diese Filme 1900, wann war das, ungefähr 76, den Kollegen in München gezeigt habe, den Gynäkologen, Geburtshelfern, die waren fassungslos, weil die EPO nehmen einfach die Nabelschnur und schneiden die durch. Und dann sagen, Mensch, keine Ligatur, das Kind verblutet doch, die Frau verblutet, nichts verblutet. Die Revolution des kindlichen Kreislaufs und des Plazenta-Kreislaufes ist so gigantisch und so schnell. Diese Gefäße obliterieren und da kommen ein paar Tröpfchen Blut raus, weiter nichts. Man muss da nicht unterbinden und man muss vor allen Dingen nicht sofort abnabeln. Wir haben ja bei uns nach wie vor, ändert sich im Augenblick ein klein bisschen, die Idee, ich muss ganz früh abnabeln, damit die Kinder nicht so viel Blut kriegen und keinen Neugeborenen-Hepatitis bekommen, kein Ikterus. Also ich glaube, das ist alles kompletter Blödsinn. Was ich da gesehen habe, das hat mich als Arzt davon überzeugt, dass wir die Geburt komplett falsch sehen. Wir haben eine falsche Körperposition, wir kriegen die Kinder bergauf, weil der Geburtskanal im Liegen ein bisschen nach oben geht. Wir nutzen die Schwerkraft nicht. Es ändert sich ja, Gott sei Dank, wie gesagt. Es kommt die alternative Geburtshilfe und Frauen wie die Ursula Henzinger und Kollegen und Kolleginnen, die versuchen das. Aber die Denke, die wir haben von der Geburt, die ist nach wie vor nicht gut. So, also, das Kind ist jetzt geboren, es ist abgenabelt und jetzt nimmt es die Mutter an den Körper und von der Zeit an verbringt das Kind die ersten Monate quasi in permanentem Körperkontakt und wird sofort gestillt. Und all das ist sehr ähnlich bei den Trobriandern. Die Trobriand-Frauen haben keine Frauenhäuser. Die EPO übrigens inzwischen auch nicht mehr. Die kriegen ihre Kinder in ihrem Haus und die Männer helfen sogar manchmal bei der Geburt. Das ist ganz revolutionär. Und die Trobriand-Frauen haben also ihre Kinder unter Assistenz einer geburtserfahrenen Frau, genauso wie bei uns die Hebamme, die die Gebärende gehalten hat, auf Schwäbisch Hebe. Das hat also nichts mit dem Kindheben zu tun oder sonst was, sondern die Frau wurde gehalten. Auf Lateinisch, Italienisch heißt sie Obstetrix. Obstare heißt gegenüberstehen. Die hat mit der Gebärenden kommuniziert und hat sie gehalten. So wird das auch bei den Trobianern gemacht. Die haben auch vertikale Körperpositionen. Meistens gebären die im Sitzen. Und dann wird das Kind genauso wie bei den EPO in einer postpartalen Seklusion mit der Mutter zusammengeschweißt. Ja, das ist eine unheimlich wichtige Sache. Bei uns, wenn man nicht gerade Privatpatientin ist, dann ist in dem Zimmer sind zwei oder drei Gebärende, die haben alle Kinder, die Tür geht auf und zu den ganzen Tag. Das ist eine ganz schlechte Situation. Die Gebärende ist aus unserer medizinischen Sicht in gewisser Weise krank, weil sie die Lochien hat, den Venenfluss. Das wird als Störung empfunden und deswegen muss sie Ruhe haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Mutter und das Kind sind einander fremd und die müssen sich einander gewöhnen. Und das kann am besten geschehen in einer ganz ruhigen Atmosphäre. Und die Trobriand-Frauen, ich habe das gefilmt, die sitzen da mit ihrem kleinen, wunderbaren Säugling. Und machen ganz wenig verbale Kommunikation. Wir machen ja sofort verbale, ja? Ah, du kleines Wutzi, jetzt bist du auf der Erde, gefällt's dir denn und so, ja? Wir denken irgendwie, man muss mit dem Kind verbal kommunizieren, das machen die nicht. Die streicheln das Kind. Die streicheln das Kind, massieren es, und so ist also ganz intensive, ruhige Beziehung. Die Trobrianderinnen verbringen mehrere Wochen als Erstgebärende in der Seklusion. Wir hatten ja bei uns in Deutschland und in Europa ebenfalls ein Wochenbett, das 6 Wochen gedauert hat. In den 6 Wochen liegen, heißt das auf Mittelhoch oder Neu-Althochdeutsch. Die Frau durfte die unter der Traufe des Hauses nicht durchgehen. Das heißt, man hatte dieselben Einblick, dieselbe Einsicht in die Notwendigkeit dieser beiden in einem geschützten Raum sich aufeinander zu beziehen. Die EPO-Frauen haben nicht so eine lange Seklusion, meistens nur eine Woche oder mal 10 Tage. Und dann kommen sie zurück in die Gemeinschaft. Übrigens, der Vater bei den EPO, wie auch bei den Trobriandern, war von der Geburt ausgeschlossen.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, wie sind die Väter eigentlich dabei? Na, wir haben jetzt ein modernes Bild, die Väter müssen unbedingt an diesem Geburtsgeschehen so sehr kooperativ teilnehmen, eine Funktion machen. Du hast das ja schon ein bisschen erwähnt, Frauenhaus, zumindest in allen Kulturen, da gibt es eine Art Exklusion ja auch ein bisschen der Väter. Berichte doch mal darüber,
Gerne.
wo ist deren Job sozusagen?
Es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also bei den EPO haben wir dokumentiert, die Frau kriegt ein Kind, alles gut. Bei der war der einzige Fall, wo es ein bisschen geblutet hat nach der Abnabelung. Und am Nachmittag desselben Tages kommt der Ehemann mit einem erbeuteten großen Vogel, der noch auf dem Pfeil steckte, und kommt in die Nähe des Frauenhauses, um diesen Vogel seiner Frau zum Geschenk zu machen. Die darf das nicht direkt empfangen nehmen, war ein anderes Mädchen, der hat den Vogel genommen, hat es der Mutter gegeben, die Mutter hat den Vogel gerupft, dann hat sie den Vogel am Feuer geröstet und mit dem Fett hat sie ihre Brüste eingerieben und das Baby eingerieben, damit alles in Ordnung ist. Das war also ein sehr schönes Zeichen der väterlichen Beteiligung an der Geburt. Wir haben ja den in der Ethnologie bekannten Begriff der Kuwade, des Männerkindbetts, das anscheinend in Südamerika mal üblich war, wo die Männer sich neben die Frauen gelegt haben und irgendwie auch symbolisch ein Kind bekommen haben, gestöhnt haben und so weiter. Also psychologische innere Beteiligung des Mannes an der Geburt, die haben wir, genau wie du beschrieben hast, mittlerweile auf die Spitze getrieben. Das geht auf Le Boyer zurück, der gesagt hat in einem Vortrag auf Englisch, Ladies and Gentlemen, the husband, the man was there when the baby was made. I think it's very proper that the man should be there when the baby is born. Bravo, Monsieur Le Boyer, extraordinaire, what an insight. Ab dem Zeitpunkt haben wir die Kreissäle geöffnet und inzwischen fallen manche Männer ohnmächtig um. Manche Männer können nicht mehr mit ihren Frauen schlafen, weil die Geburt ein sehr, sehr heftiger, um es gelinde gesagt auszudrücken, Vorgang ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir denken,
Ja,
dass
und
der
der Michel Audin, wenn der ist ja nun der schon erwähnte Kollege von dem Le Boyer, der geht ja den anderen Weg. Das passt ja jetzt sehr gut zu diesen ethnologischen und auch anthropologischen Studien. Der sagt ja, lasst mal genau nach diesem evolutionären Modell die Frauen wirklich sein und da ist schützt diese Privacy. Stellt euch vor, die Hütte, aber nicht direkt neben die Frau. Das ist nochmal interessant. Was sagt jetzt der Evolutionsbiologe dazu?
Ich glaube, dass er vorgebracht hat. Übrigens, Michelle und ich sind ja in engem Austausch, vor allem gewesen, jetzt inzwischen etwas weniger. Möglicherweise hat er auch das von uns erfahren zum ersten Mal und seine Klinik in Pithiviers hat er ja auch anders ausgerichtet. Also, als Evolutionspsychologe würde ich sagen, sehr wahrscheinlich war die Geburt seit Menschengedenken, seit 2 Millionen oder 400.000 Jahren, egal. Ein Prozess, in der weiblichen Sphäre. Es gibt einige Forscher, vor allem Forscherinnen wie die Sarah Hurdy, die davon ausgehen, dass auch beim Menschen wie bei manchen anderen Tieren Infantizid durch den Vater, durch den Partner der Frau passieren könnte. Ich glaube das nicht. Und dass das der Grund sei, um den Mann zunächst mal auszuschließen. In Rom war es ja so, dass das neugeborene Kind dann dem Vater übergeben wurde. Der musste es auf sein Knie setzen und damit hat er es als sein Kind akzeptiert. Ich meine, dass wir mit diesem mittlerweile ja ziemlich forcierten Beistand des Mannes bei der Geburt einen Weg eingeschlagen, den wir überdenken sollten. Es ist ein hoher Druck auf den Männern. Die Frauen sagen, du musst mit mir kommen, bei meiner Freundin war es auch so und so weiter. Es ist ein neues kulturelles Muster. Ich meine, wir könnten beides machen. Wir könnten den Männern, die das gerne machen wollen, könnten wir das freistellen. Und denen, die das nicht unbedingt machen wollten, sollten wir das nicht aufzwingen. Das wäre meine Lösung. Ich habe schon vorgeschlagen, bei Tagungen und auch in Publikationen, statt des Mannes eine jüngere Schwester der Frau zuzulassen, damit die Geburtserfahrung bekommt. Die Amerikaner haben ja inzwischen die Doula, heißen sie,
System, ja.
ja, die Doula, also eine unverwandte, fremde Frau, die als Geburtsbegleiterin dabei ist. Ich finde das nicht so gut, wenn das eine fremde Frau ist. Ich denke, die persönliche Beziehung ist wichtig. Also wir sollten, glaube ich, das alles nochmal neu überlegen. Und diese revolutionäre Sache, den Mann an das Kopfende der Frau zu stellen im Kreissaal, das weiß ich nicht, ob das gut ist.
Vielleicht, genau, es ist dann ja vielleicht stellt sich die Frage aus deinen Berichten, wo taucht denn der Mann auf? Also wenn wir jetzt sagen, okay, er wird eine Weile, ist es eigentlich ein Hoheitsgebiet der Frau mit ihren wichtigsten Bezugspersonen, vielleicht der Großmutter, der Tante oder wer auch immer, die da vielleicht Geburtserfahren das begleiten. Aber welchen Einfluss, welchen Status hat in dieser frühen Erziehung, in diesen Kulturen, jetzt speziell mal bei den Epo, der Vater im weiteren Verlauf der kindlichen Entwicklung?
Ganz wichtige Frage. Nochmal kurz Rückgriff auf Malinowski, weil er gesagt hat, die Leute wissen nicht, dass Sex zu Schwangerschaft führt, ist der biologische Vater bei Malinowski quasi vernachlässigbar. Es ist der mütterliche Bruder.
Ja.
Das, was wir früher in Deutsch Ohm genannt haben, das war der Mutterbruder. Der hatte einen bestimmten Namen, einen extra Namen. Der hieß nicht Onkel, sondern Ohm. Das ist der wichtigste Mann im Leben der Kinder. Und das ist auch für die Tobrienter komplett falsch. Also der Vater, der tritt ins Bild, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein paar Stunden nach der Geburt und macht seiner Frau ein Geschenk. Er sagt seiner Frau, ich bin froh, dass du an einem Stück bist, ich bin froh, dass wir ein Kind haben, ich liebe dich, hier ist mein Geschenk. Und wenn die Frau dann aus der Seklusion kommt, dann ist sie in ihrer Kernfamilie und dann hat der Vater Zugang zum Kind. Die Väter beschäftigen sich, solange das Kind noch klein ist, ich würde sagen, die ersten Monate, nicht sehr viel mit den Kindern. Das ist Frauensache. Die Kinder werden natürlich nach Bedarf gestillt, aber je älter das Kind wird, umso mehr Interaktionen sind zwischen Vater und Kind da. Ausgesprochen liebevolle, spielerische, nette Interaktionen. Abel Abelsfeld hat das alles gut gefilmt und er zeigt, dass die Väter so ein bisschen mehr wild mit den Kindern umgehen als die Mütter. Ja? Die Väter fordern das Kind manchmal ein bisschen, machen Sachen, die so ein bisschen eben das Kind eben fordern, in körperlicher Weise oder so. Das heißt, Vater und Mutter haben etwas unterschiedliche Rollen. Die Kinder werden von beiden und natürlich von der gesamten Familie, das ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, diese Kinder werden ja nicht in eine Kleinfamilie geworden wie bei uns. Es sind ja da entweder die Großmutter oder der Opa oder die Schwester oder der Bruder und dann sind vielleicht andere Kinder da. Die leben alle in demselben Haus. Das ist ja das Zauberhafte. Ja, die Babys werden in diese Gemeinschaft geboren und sind jetzt nicht mehr, so wie bei uns, das Zentrum der Aufmerksamkeit, dass das göttliche Kind da bestaunt wird. Und die sind einfach nebendran. Die sind mittendrin, aber nebendran. Sie sind der, ich habe das mal genannt, die Drehscheibe sozialer Interaktion. Es kommen Leute. Es nehmen das Kind auf den Schoß, interagieren mit ihm, streicheln es und so weiter. Also Kinder sind schon extrem wichtig, aber es wird nicht permanent über dieses göttliche Kind geredet. Ja.
Und das scheint mir total wichtig zu sein, oder? Also wenn man das jetzt mal so nochmal diesen Punkt rausstreicht, dass im Prinzip, um mal metaphorisch zu sprechen, das Kind auf dem Rücken der Eltern, auch in der Trage, eben nicht im okularen Kontakt, also im Augenkontakt, ständig im Blick, sondern im Prinzip dabei im biopsychosozialen Raum, also man könnte
Jawohl.
sagen, eingebettet, aber eben doch nicht, man könnte sagen, den Fokus auf dem Kind, nicht supervidiert die ganze Zeit, sondern hinein, man könnte sagen, bewegt hineinwachsen und sozialisiert in die Welt. Also,
Das ist ein sehr gutes Wort.
ne?
Sehr gutes Wort, ja. Und so werden sie eben, das möchte ich noch sagen, von Mutter und Vater und den anderen zunächst, wenn sie Babys sind, in einer ungeheuer liebevollen Weise umsorgt. Diese Menschen, auch die Trovianter, wenn die Frauen dann aus der Seklusion kommen, haben das Gefühl, es handelt sich hier um ein kleines, relativ hilfloses Wesen, das wir mit aller Liebe und Nähe umgeben müssen. Das ist also eine, wie ich meine, ungeheuer natürliche Form, mit Kleinkindern umzugehen. Es werden ihre Wünsche erfüllt, wenn die ein bisschen meckern oder ein bisschen weinen, dann werden sie sofort angelegt. Du hast eine Frage gestellt im Vorfeld, was mit dem Weinen los ist, ja? Thomas, ich habe in diesen 50 oder wie viel Jahren, mehr als 50 Jahren, im Zusammenleben mit Menschen in Neuguinea kein einziges Schreikind erlebt. Kein einziges.
Das ist
Eine
wichtig, einfach mal zu sagen, ne? Also das ist ja klar im Sinne eines dysregulierten, exzessiv schreienden Kindes,
Ja,
so.
natürlich. Ja, genau das. Und eine Doktorandin von mir, die hat eine sehr schöne Arbeit gemacht und hat die Daten ausgewertet. Ich glaube, wir hatten eine mittlere Weindauer, zwischen 10 und 30 Sekunden.
Ah ja. Und das ist ja wirklich in krassestem Widerspruch zu den Werten,
Krass,
die wir in
krass. Ja.
Europa haben.
Und wir haben auch schöne Filmmaterialien davon. Der Eibel hat das gefilmt. Da gibt es ein Baby, das weint. Und das wird jetzt von einer Frau auf den Schoß genommen und die lenkt den Blick des Babys auf den filmenden Eibel und sagt, schau mal, da ist der weiße Mann. Baby beruhigt sich und dann kommt das Baby zu seiner wirklichen Mutter zurück. Die hat diese Tröstung ruhig der anderen Frau überlassen, ist sofort beruhigt, ja. Also diese Art empathisch und ungeheuer einfühlsam, kompetent mit Babys umzugehen, das ist der Wahnsinn. Wir können einfach nur sagen, wir müssen neue Perspektiven entwickeln. Ich meine, es ist natürlich ganz furchtbar schwierig. Wir haben einen einzelnen Vater, eine einzelne Mutter, die haben vielleicht Konflikte, dann haben sie ein Kind, dieses Kind wird in die Einsamkeit des Apartments geboren und dann fängt das an zu schreien, die wissen nicht, was sie machen sollen. Also ich glaube, Schreikinder sind ein kulturspezifisches Problem unserer westlichen Welt.
Und vielleicht auch eine Art von Thermometer für bestimmte
Natürlich.
Bezugszeiten, die nicht laufen, wo im Prinzip wie eine Art Widerspiegelung von Spannungen, die
Ja,
in dem
ja, ja,
sozialen
ja.
System auch nicht sind,
Ja,
ne?
natürlich. Ich meine, wie heißt die tschechische Kollegin, die diese Festhaltetechnik
Rekop, ja.
propagiert? Das ist vielleicht ein Weg, dem Kind zu sagen, hier, wir sind da, wir halten nicht ganz fest. Aber das sind alles nur so Techniken. Ich glaube, wenn die Interaktion in einem biopsychosozialen Raum, wie du das vollkommen richtig genannt hast, so geschieht, wie die inneren Erwartungen des Kindes ihm mitteilen, dann ist alles okay. Die Kinder weinen natürlich ab und zu mal, aber wie gesagt, es sofort kommt irgendeine Aktion ganz angepasst, überhaupt nicht übertrieben, ja, keine Panik, kein gar nichts, sehr viel körperlich. Kind wird genommen und getröstet und dann die Babys werden ja alle brustgestillt, damals für 2 Jahre und noch länger, ja. Und die Brust ist halt, wir haben nicht umsonst das Wort stillen. Das ist die Methode, ein Kind zu beruhigen und nicht der Gummidutzel im Mund. Also was da dann geschieht in dieser frühen Kindheit, das ist einfach so genial. Und ich denke, so evolutionsbiologisch, dass man nur den Hut ziehen kann. Die Tobiander, ja, bitte.
Ich mache mal eine Frage noch da drin, die mich interessiert. Wir haben ja jetzt in dem, was du so andeutest, so eine Arbeitsteilung auch in der Begleitung der Kinder. Das scheint ja so quasi von Körper zu Körper ein bisschen zu wandern. Das ist
Ja.
ja verschiedentlich auch besprochen worden und beschrieben worden. Und die Heidi Keller hat jetzt ja ein Buch geschrieben, der Mythos Bindung. Also das ist ja ein ganz neues Buch, wo sie im Prinzip diese ganze Idee der Bindungstheorie und Forschung, wo es sehr stark auf die Triade zugeschnitten ist, also überhaupt nicht in Deckung ist mit diesen anderen Kulturen, afrikanischen, aber jetzt auch den von dir beschriebenen Kulturen, das matcht da sozusagen nicht, diese Art
Also
von.
ich würde der Heidi widersprechen. Ich glaube, dass die Tatsache, das habe ich auch mal geschrieben, die Tatsache, dass die Babys Kontakte mit anderen Personen haben, bedeutet überhaupt nicht, dass die Mutter nicht eine zentrale Bindungsfigur ist. Also wir haben eine klare, eindeutige Bindung an die Mutter, die im Extremfall diejenige ist, wo die Kinder Schutz suchen. Aber wir haben auch eine Beziehung zu den anderen. Die Sarah Hurdy hat das ja Humans, the Social Breeder, genannt, also die sozialen Brüter. Das heißt, dass wir unsere Kinder im sozialen Verband großziehen. Das stimmt. Aber das bedeutet eben nicht, dass keine exklusive Bindung zur Mutter da ist. Und das sieht man sehr schön, wenn mittlerweile, weil die Frauen nicht mehr so lange stillen, das nächste Kind schon geboren wird, wenn das erste Kind noch anderthalb ist oder so, dann gibt es ziemlich viel Eifersucht. Ja. Und die gibt es ja nur, wenn eine Bindung vorher bestanden hat. Wenn die Mutter ganz egal wäre, dann würde das dem Kind auch am Hintern vorbeigehen. Ja. Also, die Heidi Keller ist eine kluge Frau, ich kenne sie gut. Ich würde ihr da ganz klar widersprechen.
Also ich fasse mal zusammen, du gehst also tatsächlich aus und sagst, auch in diesen traditionellen Kulturen, die du untersucht hast, gibt es so eine Art Bindungshierarchisierung. Da gibt es quasi eine Person, das ist in der Regel die Mutter, die hat auch den Lead, sage ich jetzt mal, die ist die präferierteste Person sozusagen für das Kind. Da sucht das Kind quasi die lokale Annäherung, die wollen die hin, wenn es Stress gibt und wenn es ihnen nicht gut geht. Aber sie sind durchaus sehr offen, auch andere Allomütter, also Ersatzmütter und Begleiter so zu nehmen. Ja,
Die
also.
ältere Schwester, der ältere Bruder, die schleppen die Kinder rum. Das ist alles vollkommen richtig. Und das bedeutet auch, dass diese Kleinen schon ein großes soziales Netz haben, in das sie einbezogen sind. Die können mit den unterschiedlichen Personen unterschiedlich agieren. Ich glaube, dass das für deren Entwicklung ungeheuer wichtig ist. Aber die Mutter bleibt für einen langen Zeitraum, ich würde sagen, bis über das dritte Lebensjahr hinaus, auch wenn schon abgestillt ist, die zentrale Figur.
Okay.
Zentrale Figur.
Und wie würdest du das einschätzen, jetzt nochmal von der Feinfühligkeitsqualität dieser Mütter und Väter in diesen Kulturen? Weil das finde ich jetzt einen super spannenden Punkt, den du da jetzt auch beschreibst. Und das hat ja schon Ainsworth, die Kollegin von Bowlby, da auch da in anderen Kulturen in Afrika dann zwar, aber beschrieben. Wie
Ja,
ist
ganz
deine
egal.
Beobachtung, was die Bindungsqualität und auch die spezifische elterliche Feinfühligkeit angeht? Habt ihr dazu Untersuchungen mal gemacht? Sind die besser unterwegs als wir in Europa zum Beispiel? Wie
Also
das da?
wir haben keine eigene Untersuchung dazu gemacht, aber ich kann berichten aus dem Alltag, und wir haben eben auch die Filmaufnahmen von Eibel. Und da gibt es eine Szene, die das wunderbar beschreibt. Der hat also mit 90-Grad-Optik gefilmt, ja, also die haben da gar nicht gemerkt, dass sie im Bild waren. Da sitzen zwei Kinder auf einer Veranda, ein Bruder mit seiner Halbschwester, und die sind beide, also das Mädchen ist vielleicht so 3,5 und der Bub ist möglicherweise ungefähr so 4,5 oder so, 5. Der Bub hat etwas zu essen, ein Stück Taro-Knolle. Das Mädchen versucht, ihm das wegzunehmen. Er dreht sich weg. In dem Augenblick sieht man eine Hand ins Bild kommen, das ist die von einer der beiden Mütter, und die sagt zu dem Buben: Gib mir mal das Stück. Ja? Der Bub gibt der Frau diese Knolle, die Frau bricht sie in zwei Stücke, und was glaubst du, was jetzt passiert? Ja? Bei uns würde die Mutter sagen: So, jetzt hast du ein Stück und du hast, jetzt könnt ihr schön essen. Was macht die? Die gibt dem Buben die beiden Stücke zurück. Ohne ein Wort. Der Bub schaut da drauf und gibt seiner Schwester die Hälfte. Das ist Pädagogik, ja. Naturpädagogik in feinster Form. Ja. Wir machen alles irgendwie in dieser übertriebenen Weise mit wahnsinnig vielen Worten, mit dem Appellieren an die Einsicht des Kindes. Das funktioniert ja oft überhaupt nicht. Ja. Diese Art, das Recht, das Besitzrecht des Kindes, des ersten Kindes zu akzeptieren und das zweite Kind nicht zu benachteiligen, das ist Feinfühligkeit. Und so gehen die mit ihren Kindern um.
Also würdest du
Wahnsinn.
schon sagen, dass da, also so von deiner Beobachtung her, da ist so eine Art von sehr tiefgreifender Abstimmung und Empathiefähigkeit, die man bei diesen Betroffenen sieht, wo man wirklich auch bedürfnisorientiert im echten Sinne des Wortes.
Und es hat sicherlich auch damit zu tun, schau, diese Menschen leben eben in den Gruppen erweiterter Familien, ganz eng zusammen alle. In einem Haus, das vielleicht 10 Quadratmeter hat, schlafen 8 Leute. Ja? Da ist man ständig in Kontakt. Und man erlebt, wie die anderen reagieren, man weiß, wie Kinder sind. Ich finde das absolut großartig. Die Trobriander sind, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, manchmal etwas rauer zu ihren Kindern. Kinder werden manchmal ein bisschen erschreckt oder ein bisschen getratzt, wie wir in Bayern sagen. Und da habe ich mich gefragt, warum die das machen, ob sie sie daran gewöhnen wollen, dass sie nicht von allen Menschen immer geliebt und verzärtelt werden, das weiß ich nicht genau. Ich habe auch nicht gefragt. Aber da ist ein gewisser Unterschied. Aber das passiert dann, wenn die Kinder schon größer sind. Die EPO-Kinder dürfen, solange sie noch klein sind, im Grunde genommen alles machen. Wenn sie dann ungefähr ein Jahr sind, wir haben die Geburt eines Kindes gefilmt, der kleine Beres, so heißt auch mein Sohn. Der war dann ein Jahr alt und dann sind wir wieder dort gewesen. Der geht mit seiner Mutter, der wird erst noch gestillt morgens, wunderbares Bild, die Frau liegt da, ihre Brust im Mund vom Kind. Dann gehen die beiden in den Garten und dann nimmt dieser kleine wilde Krieger einen Stock und haut auf die Pflanzen ein. Und da sagt die Mutter: Hey, das machst du nicht. Ja, das müssen wir essen. Dann macht er es nochmal und dann nimmt sie den Stock weg und so. Also ab da wird eingegriffen. Ja. Ein Kind darf nicht alles machen. Auf keinen Fall. Antiautoritäre Erziehung gibt es nicht. Die Kinder müssen sich daran gewöhnen, was die Regeln sind, und das machen die Mütter ruhig und vernünftig. Körperliche Strafen sind selten. Selten passieren manchmal, wenn die Kinder was ganz Schlimmes gemacht haben.
Das wäre zum Beispiel was ganz Schlimmes bei den
Ja,
Epo.
also zum Beispiel ein anderes Kind geschlagen, ja.
Ja.
Also aggressiv gewesen. Oder irgendwas, irgendeinen wichtigen Gegenstand kaputt gemacht hat, wo es vorher ermahnt worden ist, dass er die Finger davon lassen soll und so. Ja? Das passiert. Wir haben bei uns heute das Ideal der absoluten Gewaltfreiheit. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob nicht die psychologische Strafe viel schlimmer ist als eine körperliche Strafe, eine milde. Okay, kann man darüber diskutieren. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass diese Kinder, man kann ruhig sagen, dieses Verwöhntsein rüberschleppen in die gesamte Kindheit. Wenn ich sehe, wie bei uns die Kinder in den Supermärkten, was da passiert, das ist der Wahnsinn. Das machen die Kinder auch da nicht. Auch jetzt in dieser modernen Welt, wenn man mit so einem Kind unterwegs ist, die verhalten sich einfach vernünftig. Die wollen natürlich auch manchmal Bonbons haben und so, da muss die Mutter dann das mit dem Kind also austarieren und so. Aber die Kinder werden auch, wenn zum Beispiel ein Kind, das eigentlich schon sauber ist, Auch ein interessanter Punkt übrigens, die Sauberkeitserziehung. Wenn das in die Mitte vom Dorfplatz scheißt, dann wird es geschimpft, eventuell sogar auf den Hintern gehauen, ja, weil Eltern sagen, du kannst das schon, das machen wir nicht, ja. Also die Sauberkeitserziehung ist ja auch ein wichtiger Punkt. Der Gerhard Medikus hat mit einer Studentin darüber gearbeitet in Innsbruck, im Vergleich auch mit anderen Primaten. Das geschieht irgendwie ganz en passant. Die Mütter haben die Kinder ja fast immer bei sich und mit einem siebten Sinn merken die, wenn das Kind pinkeln oder was Schlimmeres machen muss und halten das Kind dann ab. Ja? Und sehr bald sind die Kinder sauber.
Also windelfreie Erziehung, wie heute diskutiert.
Windelfreie Erziehung. Windelfreie Erziehung. Ja. Allerdings, interessanterweise, moderne Mütter bei den EPO, die Frau des Lehrers oder so, die kaufen Windeln und wickeln ihre Kinder.
Ach, okay.
Ja.
Das ist ja immer wieder diese für mich absolut faszinierende Beobachtung, dass auch ja viele Ethnologen auch immer wieder geschrieben haben, eigentlich traditionale Strukturen und Vorgehensweisen werden dann zugunsten, ja, was eigentlich, einer Aufwertung von modernen
Modernität.
Identität. Auf einmal muss es dann die Windel
Ja.
sein. Also ich hätte jetzt gedacht, nach deinen Ausführungen, die sind so feinfühlig und so abstimmungsfähig und so körpernah, dass das für sie, die sagen so ein Blödsinn, lass das weg, das ist super, wie wir es haben, aber scheint irgendwie nicht zu sein. Da setzt irgendwie ein anderer
Guck mal,
Faktor.
das machen die Weißen so und die reichen Indonesier, da muss das gut sein.
Ah,
Ja.
okay.
Denk an den Riesenskandal mit der Pulvermilch in
Ja,
Afrika.
genau.
Ja, das war die Milch, mit denen die Weißen ihre Kinder zu großen, schönen, intelligenten Menschen machen, müssen wir auch machen. Ja. Also das Kopieren von neuen Moden ist halt eine Sache, die hat der Mensch schon immer gemacht. Also das machen sie jetzt leider auch. Ja, wäre völlig überflüssig.
Ja.
Ja.
Und es ist eigentlich irgendwo, wenn man mehr, tatsächlich, es ist ein wichtig, auch theoretisch für mich, auch als Psychologe, ein sehr spannender Punkt, wo man sagen würde, da ist eine hohe Sensitivität, da ist eine gewisse Spürung, das müsste eigentlich sowas werden wie so eine Körperintelligenz, würde ich es mal nennen.
Genau, ja, genau. Das ist
Ne?
Embodiment, ja.
Ja.
Die Mutter spürt es, das Kind spürt, die Mutter möchte nicht, dass ich an sie dran pinkel, die hält mich weg, ja. Das ist ein Vorgang, den kriegt das Kind sofort mit, ja. Ganz einfach. Ganz
Ja,
einfach.
und so macht es Sinn. Aber das Spannende ist jetzt, sie geben es freiwillig auf. Also, wo man ja heute sagt, wir erobern uns das quasi über bindungsbasierte Erziehung und jetzt
Ja,
wird
ja,
all
ja,
diese
ja, ja.
Geschichte gemacht. Also, feiern das so als neue Sache. Und da diese Kulturen, die es eigentlich noch implementiert haben in ihrer Gesellschaft, die geben es freiwillig her für, ja, eigentlich eine teure Sache, wahrscheinlich, die sie.
Ja, natürlich, muss man kaufen. Also die psychoanalytische Sicht, dass das Kind das nicht hergeben will und so, ja, alles Blödsinn. Ja. Richtiger großer Blödsinn. Wie vieles andere auch. Wie der Ödipus-Komplex und so weiter. Naja, also so ist das, so wachsen also die Kinder dann heran, übernehmen ganz früh Aufgaben, freuen sich, wenn sie etwas machen können, was die Erwachsenen machen, was die Erwachsenen schätzen. Insbesondere die Mädchen machen das, die gehen mit den Müttern in die Gärten und kommen zurück mit deutlichen Traglasten. Kilo, ja, wir reden darüber, dass die Schultaschen zu schwer sind und so. Ja, also die sind teilweise richtig eingespannt. Mittlerweile gibt es die Schule als neues Ideal. Ganz interessant ist die EPO. Die Schule und die Erziehung so als ein. Ja, als ein neues Lebensziel erkennen, das finde ich sehr gut. In gewisser Weise natürlich auch schade, weil die Kinder der traditionellen Lebensweise etwas entfremdet werden. Aber ich möchte auch, dass sie in der neuen Gesellschaft eine Rolle spielen können, als Abgeordnete im Parlament oder als Lehrer oder als Doktor oder sonst wie. Wollen alle Piloten werden, vorläufig noch. Die Kinder übernehmen Aufgaben und das Umgehen mit gefährlichen Gegenständen ist noch so ein Punkt, ja. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht, schreibt der Kinderarzt Hoffmann. Ja, großer Blödsinn. Ganz großer Blödsinn. Ganz früh die Kinder damit einfach umgehen lassen. Wenn sie sich einen Finger schneiden, alles kein Problem. Die Kinder gehen dermaßen geschickt mit diesen Sachen um. und können ziemlich diffizile Dinge sehr bald, weil sie das eben in diesem zunächst spielerischen, dann ernsten Aktionen übernehmen, und sie werden von den Eltern geschätzt, weil sie den Eltern helfen, Dinge zu tun, ja, Holz zu spalten für die Buben, oder wenn eine Brücke gebaut werden muss, helfen die dabei. Die wollen das, ja. Die finden das alles spannend, was da passiert.
Und auch sehr
Die
früh, wie ich höre. Also auch schon mit 3 Jahren oder so hantieren sie da mit scharfen
ja,
Gegenständen.
machen Sie, überhaupt kein Problem. Ich meine, wir haben diese moderne Gesellschaft. Natürlich kann ich kein Kind mit in die Fabrikhalle nehmen, wo der Vater am Fließband steht oder die Mutter. Und auch in der Bank würde ein Kind nicht unbedingt akzeptiert werden. Wir haben die Trennung, die komplette Trennung von einer Kinderwelt und einer Erwachsenenwelt. Und das finde ich ganz furchtbar schade. Wir haben die Kinderbetreuung industrialisiert, wie ich mit einem boshaften Terminus manchmal sage. Das war ja auch ein sozialistisches Modell, den Eltern die Kinder wegzunehmen, weil die da nur traditionelle konservative Ansichten in die Köpfe der Kinder bringen, und ich muss die Kinder ja zu einem neuen Homo sovieticus machen. Da muss ich die also ganz früh in die Obhut von Leuten geben, die diese Kinder erziehen und ihnen Dinge vermitteln. Ich finde das sehr schade. Ich sehe ein, dass es schwierig ist in unserer Gesellschaft, die Betreuung in der Familie zu leisten. Vielleicht gibt es Modelle, wie man das besser machen kann. Aber also eine getrennte Welt, und sei die pädagogisch noch so wertvoll aufgerüstet, für die Kinder finde ich überhaupt nicht gut. Aber quoi faire, ja?
Ja, und das ist ja ein
Was
bisschen
sollen wir
der
tun?
Status quo, den wir jetzt gerade haben. Wir gehen ja gerade in eine genau gegenteilige Richtung. Wir kopieren jetzt eigentlich diese Modelle, die in dem, ja, in der alten DDR ja auch zum Beispiel
Ah,
auch
genau.
passiert, ne?
Ah,
Wo im
genau.
Prinzip sehr, sehr frühe Entwöhnung von den Müttern und Vätern passierte, institutionelle Trennung als Option, natürlich einerseits, um Arbeit für Frau und Mann gleichermaßen zu ermöglichen. Diesen Trend sehe ich ja jetzt auch im Westen. Was sagt jetzt so der Experte für evolutionäre oder Erziehung nach dem evolutionären Modell dazu? Also da hast du ja gerade schon ein Statement zu gemacht, aber eigentlich muss man doch mit einem Riesenaufschrei machen an dieser Stelle,
Ja,
oder?
wenn ich jetzt das sage, was ich denke und fühle, dann werde ich, das weiß ich, gehauen als ein schrecklicher, rückwärtsgewandter Evolutionsbiologe. Die Frauen von der Last der Kinderbetreuung zu befreien und sie in die meiner Ansicht nach viel größere Belastung eines Berufsalltags zu schicken, ist doch nicht die Option. Ich meine, dass ein Kind nach Möglichkeit von seiner Mutter betreut werden sollte. Wir haben ja das Muttergesetz und so weiter. Das sind alles schon richtige Ansätze. Ich meine, das müsste noch viel länger sein. Der Vater soll ruhig auch daran teilnehmen. Das bin ich sehr dafür. Aber die institutionelle Betreuung als Ausweg, als Königsweg zu betrachten für die Sozialisierung unserer Kleinkinder ist meiner Ansicht nach äußerst problematisch. Wir sollten das alles überdenken. Wir sollten alternative Formen versuchen, mehr Familienhäuser und so weiter, auch eventuell die Tagesmutter, der Kindergarten, der Kinder, vor allem die Kindertagesstätte, also unter 3, ist, wenn es nicht ganz gut läuft, ja eine psychisch belastende Umwelt für viele Kinder. Wir müssen ja nur gucken, was an der Tür morgens passiert. Das hat eine japanische Kollegin von uns gemacht. Da sind herzzerreißende Szenen. Es gibt Kinder, die können das. Und natürlich ist es auch wichtig, dass Kleinkinder, die als Einzelkind in einer Dreierfamilie groß werden, soziale Kontakte haben. Das sehe ich alles ein. Aber ich glaube nicht, dass das für das Kind die optimale Lösung ist. Du weißt genauso wie ich, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft eine zunehmende Anzahl von psychisch kranken Kindern haben. Nun will ich das nicht alles auf die frühe Kindheit schieben, obwohl da sicher das Allerwichtigste passiert. Darüber sind sich ja alle einig. Von den Biologen und den Kinderärzten und den Psychologen und den Psychoanalytikern. Die frühe Kindheit ist die Phase, wo es um die Wurst geht. Und diese Form, du hast es vollkommen richtig gesagt, es war eine sozialistische Grundidee, die ja auch im frühen Israel in den Kibbuzim gemacht wurde. Mann und Frau haben in der Orangenplantage gearbeitet und Kinder kamen alle in einen Hort, weil das so am einfachsten war. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich sehe, dass viele unserer Kinder psychisch nicht ganz gesund sind. Jetzt kommt dazu die Belastung durch diese ganzen digitalen Spiele und so weiter. Ich glaube, in dieser Zeit sollten wir ganz besonders darauf achten, dass ein ganz, ganz enges Verhältnis zu den umgehenden Personen da ist. Und ob das immer die Kindergartentante ist, das weiß ich nicht.
Ja, und ich finde es sehr wichtig, dass deine Expertise und auch deine Forscherkolleginnen und Kollegen da eigentlich auch sehr eng in so einem runden Tisch, also auch gerade für die weitere Entwicklung von solchen Konzepten, die gesellschaftlich tragfähig sind, wie quasi eine Sozialisation, die evolutionäre Grundanlagen mit berücksichtigt aussehen könnte, die gleichermaßen auch Möglichkeiten für Mann und Frau bietet, an diesen gesellschaftlichen Vorgängen teilzunehmen. Wie können wir Institutionen bauen, die näher sind, durchlässiger sind, wo die Frauen vielleicht kürzere Intervalle arbeiten? Das ist ja viele Sachen denkbar, die
Ja,
modernen,
wir
ne?
müssen halt einfach mehr nachdenken.
Ja, kreativ sein auch, glaube ich,
Ja,
ne?
und schau, eine solche Kindergruppe in einer traditionellen Kultur, das ist keine einschichtige Gruppe von Kindern, die zwischen 2 und 3 sind oder von anderthalb, weiß der Teufel, und dann später ab 3. Das ist eine heterogen geschichtete kleine Kindergesellschaft. Der Malinowski, ein schönes Wort von ihm, der hat gesagt, The Children's Republic. Das ist es. Ja, da sind die 10-Jährigen dabei und die 12-Jährigen und die Mädchen, die sind schon kleine Mütter mit ihren maternalen Fähigkeiten. Die Buben machen wilde Sachen mit den Kindern. Das ist die Welt des Kindes, ja, die Peer Groups, die ganz, ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Kinder sind ungeheuer attraktiv, auch für größere Kinder. Ja, das Kindchenschema und das Verhalten des Kindes, das verlockt uns, sich ihnen zuzuwenden. Das ist eine Sache, die nutzen wir gar nicht. Ja, wir sperren die Kinder da, jetzt etwas böse gesagt, in diese Räume der Kindertagesstätten ein und geben ihnen pädagogisch hochwertiges Spielzeug. Das ist nicht der Punkt. Ich meine, wir sollten an den verschiedensten Punkten, so wie du sagst, ansetzen zu denken. Wir sollten die Altersstufen viel durchlässiger machen, sodass die älteren Kinder Kompetenzen lernen, wie man mit Kleinen umgeht, und die Kleinen Kompetenzen lernen von den Großen. Das können wir ja gar nicht. Das geht ja bei uns gar nicht. Bei uns muss alles die Tante machen.
Ja, ich würde fast sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort für unser Gespräch heute. Wir haben schon wirklich eine Stunde rum. Bleiben wir
Ja,
ein bisschen in der Zeit da.
manchmal glaubt man
Die
nicht.
Zeit vergeht im Flug. Ich könnte unbedingt weitermachen und ich habe viele Fragen im Gepäck zum Thema Sexualität und wie die Kinder auch dort in diese Welt der Sexualität hineinwachsen, wie sie auch die Sexualität der Eltern erleben, weil sie ja eben auch oft sehr häuslich nah sind. Da sind viele Fragen, die, glaube ich, noch spannend sind. Wir werden das ja demnächst hier an einer weiteren Veranstaltung nochmal mit dir diskutieren. Wir haben ja bald eine Veranstaltung zusammen und schaut mal auf der ZEP-Seite nach. Da wird wohl Schiefenhöfel Ende Mai ja in den tiefen Einsichten dieser frühen und traditionellen Kulturen nochmal eintauchen mit uns und uns viel über Elternschaft und frühe Kindheit dann mitteilen. Da freuen wir uns schon drauf. Jawohl, vielen, vielen Dank. Das hat mir super viel
War ein
Spaß
schönes
gemacht.
Gespräch. Ich danke dir.
Danke dir sehr dafür.
Grüße an
Und
deine Hörer.
ja, das werde ich dir weiterreichen und viel, viel Erfolg weiterhin für deine so unglaublich wichtige Arbeit. Und
Dankeschön.
alles Gute und bis bald. Wir sehen uns, ja?
Ciao.
Danke. Bis dann, ciao.